einen ganz wunderschönen guten Abend. Ich begrüße alle Damen, die heute hier sind bei Bewegende Frauen. Das ist eine neue Talkreihe, die wir ins Leben gerufen haben. Aida Kirci und ich haben das gemeinsam gemacht. Wir haben telefoniert und hatten so eine kleine Idee. Und aus dieser ganz kleinen Idee ist dann plötzlich was ganz, ganz Großes geworden. Da haben wir beide gar nicht mit gerechnet. Gestern Abend, da war es schon wirklich super, super toll. Vor allen Dingen die ganze Atmosphäre hier in dieser Halle. Ich wusste gar nicht, dass das hier so eine schöne Halle ist mit so einer tollen Atmosphäre. Und da haben wir uns schon sehr wohl gefühlt. Aber das war gar nicht so einfach, weil wir nämlich hierher gekommen sind und die Technik vom NDR sagte, na Martina, du bist witzig, du hast super Ideen, aber das ist eine Halle. Und wie machen wir das mit Musik? Ach, Musik wollt ihr machen? Ja, super. Und wie wollen wir das machen? In der Bahn soll auch Musik gemacht werden? Ja, großartig. Und deshalb vielen, vielen Dank an meine Jungs von der Technik vom Norddeutschen Rundfunk. Super, wirklich großes Kino. Hier kann man ja reden über alles. Bei Bewegende Frauen. Und ich bitte auch gerne das Publikum wieder, wenn es Fragen gibt, wenn es irgendwelche Ideen gibt, irgendwelche Anregungen gibt, bitte Hand eben melden. Einer von uns kommt runter, hält das Mikrofon und dann kommen wir ins Gespräch. Das soll ja auch so eine Art Netzwerken sein, was wir jetzt hier heute Abend machen. Es soll persönlich werden, es soll bewegend sein und natürlich auch unterhaltsam und lustig. Wir haben gestern sehr viel auch gelacht. Und wir haben tolle Frauen auch heute wieder, ob jetzt Politik, Medizin oder Kultur oder sie kommen mitten aus dem Alltag. Ich begrüße jetzt ganz herzlich nacheinander meine ganz, ganz großartigen Gäste. Ich freue mich als erstes auf Daniela Marie Gruber. Sie begleitet Frauen ja wahrscheinlich durch die spannendste Zeit ihres Lebens, Schwangerschaft und Geburt. Sie ist Fachärztin für Frauenheilkunde und Pränatalmedizin. Und da verbindet sie als Frau Medizin, Empathie und Verantwortung. Sie ist also eine echte Expertin für unsere Zukunft, für die Familien. Hallo Daniela. Bitte schön. Hallo. Ich freue mich auch sehr, dass sie den Weg hierher gekommen ist, zu uns nach Hannover. Gonca Kaftan, Politik mitten aus dem Leben. Sie ist stellvertretende Bürgermeisterin von Nienhagen. Dort bringt sie Themen voran, die Frauen, Familien und die gesamte Gesellschaft betreffen. Und das mit ganz viel Herz, mit Haltung und mit ganz, ganz klaren Worten. Gonca, schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen. Sehr freue ich mich auch, dass Brigitte Gericke bei uns ist, bei der Üstra. Sie ist ein Üstra-Kind und ich kenne wirklich niemanden, den ich hier von der Üstra begrüßt habe, der nicht schwärmt, wie toll es bei der Üstra ist. Also es muss eine Wunderfirma sein. Sie sorgt dafür, dass die Fahrdienste rundlaufen, weil sie nämlich dafür sorgt, dass die Leute da sind, wo sie sein sollen, damit die Bahnen und die Busse pünktlich fahren. Sie organisiert, sie macht das mit echter Leidenschaft für die Menschen, die Hannover bewegen. Sie bringt ja, die Üstra ins Rollen. Herzlich willkommen, Brigitte Gericke. Hallo. Und ich freue mich sehr, dass Ninia La Grande bei uns ist. Viele kennen sie. Sie ist eine Stimme Hannovers und weit darüber hinaus. Sie ist Moderatorin, sie ist Autorin, sie ist Podcasterin, sie ist Kulturschaffende. Sie liebt Football, sie liebt Fußball, sie liebt überhaupt alles, was sportlich ist. Hat immer einen ganz, ganz scharfen Blick auf die Gesellschaft, die Kultur, hat ganz viel Humor, ist sehr klug, aber auch ein bisschen unbequem, was ich sehr an ihr liebe. Und ich finde es schön, dass sie da ist. Ninia La Grande! Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass wir hier so gemütlich alle zusammensitzen. Ich finde es toll, dass das geklappt hat. Als ich gefragt habe, ob ihr Zeit habt, da hat keiner wirklich gezögert. Alle haben sofort gesagt, na klar, bin ich dabei, das ist eine super Sache. Ihr wusstet gar nicht, auf was ihr euch da einlasst.
Aber wir können dir ja vertrauen, Martina.
Ja, ihr könnt mir vertrauen, das ist richtig. Jetzt freue ich mich erstmal, dass Daniela hier ist. Sie ist Fachärztin für Frauenheilkunde, Pränatalmedizin. Du arbeitest in einem Bereich und das ist ja ganz eng verbunden mit Leben und Erleben von Frauen. Hilft es dabei, dass du selbst eine Frau bist, um mit den Patientinnen besser umzugehen? Was glaubst du?
Also am Ende müsste man das die Patientinnen fragen natürlich, ob das hilft, also den Patientinnen weiterhilft. Ich denke schon, dass es irgendwo weiterhilft, weil natürlich ein gewisses Erleben oder dieses alte Indianersprichwort, man kann einen anderen besser verstehen, wenn man schon mal in seinen Mokassins gelaufen ist. Und ich glaube, das trifft natürlich auch vielleicht für so einen Bereich wie die Frauenheilkunde zu, für die Geburtshilfe zu. Und ja, gut, ich mache es mir jetzt nicht an, dass ich alle Frauen bis ins Innerste und bis ins Detail verstehen muss, weil natürlich unterscheiden sich auch alle Frauen, Gott sei Dank. Aber ja, eigentlich ist es schon auch so ein bisschen mein Ziel, dass Frauengesundheit anders gesehen wird. Und das ist natürlich auch was, wofür ich mich natürlich als Frau besonders einsetzen möchte, dass eben Frauengesundheit mehr gesehen wird. Und das ist ja leider bisher nicht so, ne? Es gibt ja also bisher immer das Problem, dass Medikamente werden an Männern erprobt. Also alle Maßstäbe in unserer Gesellschaft, die werden eigentlich von Männern definiert. Und das ist in der Medizin nicht anders. Und es ist manchmal ganz putzig, dass in der Geburtshilfemedizin, da werden Medikamente an Männern getestet, aber nicht an Frauen. Das ist ein bisschen skurril, wenn man mal drüber nachdenkt. Und ich würde mich eben gerne dafür einsetzen, dass die Frauen sichtbarer werden, dass die eben auch mehr berücksichtigt werden und dass vielleicht auch ein bisschen Maßstäbe in der Gesellschaft, in der Medizin sich verändern, in die Richtung gehend, also nicht nur was die Karrieren betrifft, sondern auch was konkret die Patientenversorgung betrifft, dass Frauen sichtbarer werden.
Da hast du auf jeden Fall recht. Es ist ein Wahnsinnsthema eigentlich und wie du schon sagst, eigentlich kaum vorstellbar, dass an Männern getestet wird, was Frauen dann hinterher einnehmen sollen. Also okay, muss man nicht verstehen, ist wahrscheinlich so. Wusstest du immer schon, dass du Ärztin werden willst? Ist es ein Kindheitstraum oder wie bist du darauf gekommen, auch in die Gynäkologie zu gehen?
Also eigentlich wusste ich schon immer sagen, meine Eltern jedenfalls. Also ich kann mich gar nicht dran erinnern. Angeblich habe ich schon mit 3 Jahren gesagt, ich komme aus einer Familie, da sind keine Mediziner, sondern da sind lauter schöngeistige Menschen und die haben ehrlicherweise gedacht, also die Tochter, die macht dann so einen Beruf, da schneidet die Leichen auseinander und guckt anderen Leuten in Popo oder so. Das fanden die gar nicht so toll. Aber ich fand das also unheimlich spannend und ich bin immer aufgeblüht. Meine Mutter hatte Angst vor Krankenhäusern und ich fand das toll, wenn man da reinkam, da hat das so streng gerochen. Also vielleicht so ein bisschen schnüffelaffin, ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall, ich fand es schon immer toll und spannend und angeblich soll ich also mit 3 Jahren das erste Mal aus einem Krankenhaus von einem Besuch zurückgekommen sein und habe dann mit den gesamten Strohhalmen des Hauses Infusionen gebaut. Also ich kann mich nicht erinnern, aber das ist die Geschichte, die mir dazu erzählt wurde.
So wurde es überliefert,
ja,
in
genau.
Den alten Büchern. Gonca Kaftan ist auch hier, sie ist stellvertretende Bürgermeisterin der Gemeinde Nienhagen. Gonca, Politik ist ja nach wie vor doch sehr männlich geprägt. Ja, du nickst. Wie hast du dich als Frau und dann auch noch mit einem Kopftuch in der Politik etablieren können?
Ja, danke für die Einladung erstmal. Also es ist ein sehr mühseliger Weg, also den ich immer noch bestreite. Und irgendwann ergreift ein der Ehrgeiz, ne, und sagt, nö, also ich gebe jetzt nicht auf, es geht weiter. Und am Anfang waren es eigentlich nicht die Männer, das waren die Frauen, die sozialdemokratischen Frauen, die gesagt haben, eine Frau mit Kopftuch bei uns in den Reihen können wir uns nicht vorstellen. Und ja, und dann habe ich den Weg irgendwie gewagt, aber durch eine Unterstützung von einem Mann mit dem jetzigen Bürgermeister habe ich diesen Weg gewagt. Aber ich merke immer wieder, man kommt an seine Grenzen als Frau, weil die Männer, die machen das ja schon jahrelang, haben Erfahrung und da kommst du noch als junge Frau, die quasi wahrscheinlich die Erfahrung nicht mitbringt, immer wieder an Grenzen, wo gesagt wird, nee, das ist jetzt aber nicht richtig. Es kostet viel Kraft, wo ich merke, jetzt mit mehr Verantwortung brauchst du noch mehr Kraft, weil ich leite jetzt gerade auch die Gruppe der SPD, FDP und Grün, also ich bin SPD-Mitglied und die Fraktion der Gemeinde Nienhagen leite ich dann. Und das ist halt sehr schwierig, weil die haben ihren eigenen Kopf, ihre eigene Strategie, das war immer so. Und es ist immer wieder eine Herausforderung, es ist schwierig, aber ich habe noch eine Kollegin, die ist Ortsvereinsvorsitzende und wir boxen uns da durch und wir kämpfen um unsere Rechte und sagen, nee, wir machen das jetzt anders, wir müssen jetzt einen anderen Weg finden und ich finde, wir Frauen, wir machen die Politik auch mit mehr Herz. Also auch wenn...
Ja, danke. Das ist sehr lustig, dass du das sagst, weil gestern sagten auch ganz viele, Tina Voss zum Beispiel oder Denise Hein von der Üstra, die sagten, Frauen sind ganz anders im Job als Männer. Die machen das mit Herz, mit Weitblick, die denken ganz anders.
Genau, also uns ist es auch egal, also mir ist es egal, von wem diese Idee kommt. Es kann auch sein, dass es halt auch die Opposition ist, aber es geht ja um die Sache. Und dann muss ich in meiner Gruppe drum kämpfen, dass ich auch die Idee der anderen auch verteidige, weil ich finde es einfach gut. Und es geht ja um die Gesellschaft, es geht um unsere Kommune. Und da finde ich, ist es egal, von wem diese Idee kommt. Also da muss man auch einiges dann auch wegstecken. Und ich finde, den Männern untereinander fällt es schwer. Aber wir Frauen, wir unterstützen auch die Ideen der anderen Und dann ist es auch ein Kampf innerhalb der Fraktion und innerhalb der Gruppe. Aber irgendwann wird man dann auch stark und sagt, nee, Leute, so, jetzt nicht. Ne? Also ich lasse mir das jetzt nicht vorschreiben, was ich zu sagen habe und wie ich zu denken habe. Das ist jetzt mein Weg. Entweder gehen wir den jetzt gemeinsam oder nicht. Es ist schwierig. Also wir haben noch ein Jahr. Es ist nicht einfach bis zu den nächsten Kommunalwahlen. Aber man wächst mit der Aufgabe. Also, ja.
Sehr schön, dass du hier bist.
Ja, danke.
Brigitte Gericke. Ja, darf ruhig geklatscht werden. Brigitte Gericke, sie ist stellvertretende Betriebshofmanagerin der Üstra. Und wir haben uns vorhin schon so ein bisschen unterhalten. Ihr liebt alle die Üstra. Und ich habe so ein bisschen rausgehört gestern bei eurer Chefin Denise Hein. Hier wird auch wirklich ganz, ganz viel gemacht für Frauen. Ist das ein Grund, warum du hier so gerne arbeitest? Oder was ist der Grund, warum du die Üstra auch so liebst als Arbeitgeber?
Also es wird generell für alle Mitarbeiter viel gemacht. Das ist vollkommen egal, welches Geschlecht du hast oder eben auch nicht. Oder welcher Herkunft du bist. Das wird für jeden Mitarbeiter irgendwie das Bestmögliche erzielt. Das ist unser Ziel von jedem von uns. Und das macht es aus. Wir Üstraner sind so ein...
Üstraner!
Ja, das...
Hier!
Ja, da hinten, da ist auch schon...
Fanclub ist dabei.
Wir lieben unseren Job und ich glaube, das ist auch wichtig. Wir müssen unseren Job auch lieben, sonst wären wir nicht in der Lage dazu. Aber das geht den meisten Menschen so zum Glück. Und wir haben ganz viele Verrückte gefunden, die das Busfahren, das Bahnfahren oder was auch immer sie gerade bei der Istra tun, lieben.
Es ist ja doch ein Bereich, der, wo man jetzt erstmal denken würde, ausschließlich Männer fahren, Bahnen fahren, Busse. Jetzt sieht man natürlich immer mal auf den Straßen auch schon Frauen im Bus oder auch in der Bahn. Du selbst bist leidenschaftliche Busfahrerin. Was ist so toll daran, so einen Bus zu fahren? Ich finde es super schwer, muss ich dazu sagen. Ich würde es mir gar nicht zutrauen, weil jedes Mal, wenn ich rechts abbiege und ich würde sehen, da sind noch andere Leute auf der Straße, der dich total schisst, dass ich die ramme.
Nein, das übt man ja. Also es ist nicht so, dass wir hier die Leute einfach so einen Bus oder eine Bahn in der Hand drücken und sagen, so, ich wünsche dir viel Erfolg. Ne? Komm wieder heil zurück. Ganz so ist es ja Tatsache nicht. Wir bilden für Verkehrsbetriebe sehr, sehr lange aus, ob nun Bahn oder Bus, was auch sehr gut und wichtig ist. Das Busfahren, ja, es ist einfach, das macht einfach Spaß. Ich könnte es gar nicht erklären. Alleine das Einlenken, das Können, dieses Gerät da, um die Kurve zu bringen, ob es nur rechts oder links ist. Rechts immer dran denken, maximal 50 km/h, ne, ist wichtig. Das Gesamtkonstrukt ist es. Also natürlich ist der Job anstrengend. Ich möchte den in keinster Weise schmälern. Wahrlich nicht. In der einen Woche stehen wir vor allem unsere Fahrenden um 3 auf, beziehungsweise stehen um 3 auf dem Hof und in der nächsten Woche machen sie um 3 Feierabend. Das ist für den Biorhythmus alles andere als optimal. Dafür muss man so ein bisschen die ganze Geschichte lieben, sonst kann man das nicht oder macht man das nicht sehr lang.
Wann hast du dich entschieden, Busfahrerin zu werden?
Lustigerweise war das eigentlich ein Zufall. Ich war kurzzeitig arbeitslos, Tatsache. Und bei dem Gespräch mit der Dame damals, ich wollte nicht mehr arbeitslos sein, ich wollte irgendwas anderes machen und ich habe halt Wege gesucht. Und die sagte, ja hier, ich habe hier zwei Möglichkeiten, entweder Sicherheitsdienst, die sind ja groß und das passt schon, oder hier ist noch sowas mit Busfahren. Und da gab's ja, das war Tatsache so, wirklich. Das war da ganz neu, Frauen an die Steuer. Da gab es, in Hildesheim war das ganz groß, nur Frauen machen ihren Busführerschein. Und ich dachte, naja gut, Autofahren kannst du ganz gut, das machst du ganz gern. So, das Auto und Bus ist nicht dasselbe, aber... Dann fiel die Entscheidung und ich habe es nie bereut.
Schön fand ich im Vorgespräch, dass du sagtest, und ich kann auch viel besser einparken als die Männer.
Ich sagte genau genommen besser als mein Mann, aber das dürfen wir bitte nicht ausstrahlen.
Nein, das schneide ich raus.
Nein, also dazu, mein Mann ist so dieses typische, ne? Parkplatz, irgendwie die Karre da hingefeuert, wie als wäre sie vom Himmel gefallen, da steht krumm und quer, würde mir nie passieren. Ja, erstmal ist mein Wagen immer rückwärts eingepackt und zwar akkurat. Ja, nicht so, aber das ist vielleicht wirklich, weil es diesem Klischee geschuldet ist, Frauen können es nicht, ich kann euch garantieren, ich kann einparken, ist mir auch egal, was du da hinstellst, das kriege ich hin.
Ich glaube dir. Ninja La Grande ist bei uns. Du bist Moderatorin, Autorin, Podcasterin. Was ist so das, wo du sagst, dafür brenne ich am allermeisten? Und jetzt sag nicht Football.
Nee, es ist kein... Also hast ja nicht nach Themen gefragt. Tatsächlich würde ich das beantworten mit Geschichten erzählen. Ich erzähle immer Geschichten auf verschiedenen Kanälen. Also ich komme ja ursprünglich aus dem Bereich Poetry Slam und Theater. Da erzählst du Geschichten. Auch als Moderatorin erzählst du Geschichten. Und wenn es die der anderen sind und du spinnst die mit guten Fragen, so wie du das machst. Und auch als Autorin oder Podcasterin, es ist eben immer ein Geschichten erzählen und unterhalten. Und das ist das, was ich am liebsten mache.
Es ist ja ein relativ harter Job, so freiberuflich zu arbeiten, selbstständig unterwegs zu sein, immer darauf zu warten, dass man eingeladen wird, gecastet wird, dass man wieder neue Aufträge bekommt. Also das sieht immer alles so toll aus. Ich habe dich in der Anstalt gesehen, im ZDF.
Ja.
Das war super. Habe ich gedacht, auch ganz stolz. Ich stand auch schon mal gemeinsam mit ihr auf der Bühne. Finde ich ja richtig super. Aber es ist trotzdem, es ist ein harter Job. Ist es schwieriger für Frauen als für Männer oder würdest du sagen, das nimmt sich nichts?
Ich glaube, grundsätzlich in der Selbstständigkeit nimmt sich das nichts. Es kommt mit Sicherheit ein bisschen auf die Branche an. Und ich würde sagen, dass so Unterhaltungsbranche oder vielleicht vor allem TV und auch Bühne immer noch eine Männerdomäne ist oder es vielleicht für Männer immer noch einfacher ist. Also alleine, wenn wir uns Comedians angucken, kann man wahrscheinlich erkennen, dass sehr, sehr viele Männer in diesem Bereich gut unterwegs sind. Und ich meine, Caroline Kebekus hat ein Buch geschrieben, das heißt, es kann nur eine geben, ne? Dass sich sowas immer Frauen anhören müssen. Und es gab auch Zeiten im Poetry Slam Bereich, wo man irgendwie gefragt hat, kann ich mal bei euch auftreten? Und dann kam als Antwort zurück, nee, von den 10 Plätzen im Line-Up haben wir schon den Frauenplatz besetzt. So, ne? Das hat sich aber verändert in den letzten 10, 15 Jahren so. Trotzdem, ich bin in der privilegierten Situation, quasi keine Werbung an sich für mich machen zu müssen, sondern ich werde angefragt, aber ich glaube schon, dass es immer noch schwieriger ist, so konstant erfolgreich zu sein für Frauen.
Du setzt dich ja sehr auch ein für Frauen, auch in deinen Programmen, wenn du was machst. Ist das so ein ganz wichtiges Thema für dich?
Ja, ja, natürlich. Also ich bin so aufgewachsen, ja. Obwohl oder vielleicht auch gerade weil meine Mutter so die klassische westdeutsche Mama und Hausfrau war, ne? Also die ist dann, nachdem die Kinder da waren, zu Hause geblieben und das war auch toll für uns Kinder und trotzdem hat sie meiner Schwester und mir immer eingebläut, eigentlich müsst ihr so leben und so erfolgreich sein, dass ihr von heute auf morgen gehen könnt und auf eigenen Beinen stehen könnt. So, meine Eltern sind bis heute glücklich verheiratet, aber trotzdem war dieser Ansatz im Kopf, das ist immer hängen geblieben, ne? Und darüber hinaus haben sich dann andere feministische Grundsätze irgendwann bei mir festgesetzt. Und das habe ich sowohl von meiner Mutter als auch von meinem Vater gut mitgekriegt. Ja, und irgendwann ist es so viel geworden, dass ich dann immer als die kleine Emanze in der Familie beschimpft wurde. Aber ich kann damit leben.
Wollte ich gerade sagen, da können wir alle gut mit leben. Das ist, glaube ich, kein Problem. Ich hatte vorhin mit meiner Tochter noch drüber gesprochen, die ihre Freundin zu Gast hatte. Und wir so ein bisschen über die Rolle von Frauen auch heute bei den jungen Mädchen sprachen. Und dann sagten die, dass ja dieses Tradwives, dieses traditionelle Frausein wieder total in Mode ist. Und wenn man dann auf Instagram unterwegs ist, dann sieht man junge Frauen, die die ganze Zeit beschreiben, wie toll es ist, Kuchen zu backen für den Ehemann, wenn er nach Hause kommt von der Arbeit. Und dass man schon zu Hause alles schön vorbereitet hat, dass er sich dann entspannen kann. Was ist da passiert?
Das Paradoxe an diesem Phänomen, also Tradwives sind Content-Creatorinnen, also Leute, die im Internet Videos machen mit eben diesen traditionell konservativen Rollen und Inhalten. Und das Paradoxe daran ist ja, dass die in der Regel, wenn die erfolgreich sind, ein großes Team haben, was ihnen hilft, diesen Content zu erstellen. Also filmen, schneiden, ins Internet setzen und so weiter, sich um die, in der Regel, wenn es amerikanische Tradwives sind, 7 bis 8 bis 10 Kinder nebenbei kümmern. Und dass die damit wahrscheinlich sogar mehr Geld verdienen als die Männer, die den ganzen Tag auf Arbeit sind. So. Also es ist irgendwie in sich absurd, ne? Trotzdem vermittelt das natürlich gewisse Werte und das hat mit Sicherheit auch mit einer politischen Entwicklung zu tun. Es ist in USA ein ganz großer Trend, der hier rübergeschwappt ist und natürlich also mit einem Trump und mit einem Aufschwung von sehr konservativ vermeintlich christlichen Werten, die so christlich aus meiner Sicht dann gar nicht sind. Und diesem Backslash ist das einfach ein Trend, der nicht geht. Und wenn man sich's genauer anguckt, ist es halt auch total absurd.
Wenn wir jetzt wieder, ja. Und wenn wir jetzt wieder auf die Rolle der Frau zu sprechen kommen, Gonjan, du hattest es vorhin so schön gesagt, dass gerade Frauen teilweise so blöd reagiert haben, dass du Politik machen willst und dann auch noch ein Kopftuch trägst. Mhm. Was regt die Frauen denn da bitte so dran auf?
Also die waren der Auffassung, dass ich unterdrückt werde mit meinem Kopftuch. Aber ich war damals schon getrennt. Also ich bin schon seit 20 Jahren alleinerziehende Mutter. Also die Kinder sind schon erwachsen. Und dann habe ich gesagt, nee, das, was ihr gerade macht, ist Unterdrückung. Ihr unterdrückt mich ja gerade. Also ihr seid ja nicht diejenigen, die mir den Weg öffnen wollt. Also ihr wollt mir den Weg ja versperren, weil ich anders bin. Aber das hat sich jetzt alles gewandelt. Wir sind mit der Dame jetzt so ein Zweierteam, wo wir Mama und Tochter quasi Rollen übernehmen in der Politik. Und ja, vielleicht ist das ja auch ungewohnt, ne? Also man kennt ja Frauen mit Kopftuch, die putzen. Das ist okay. Aber ich meine, es hat sich jetzt ja auch gewandelt. Es ist ein Wandel. Die dritte, die vierte Generation, die hat sich emanzipiert, die hat studiert, die haben eine Berufsausbildung. Und jetzt ist es, glaube ich, auch für die Gesellschaft schwierig, dass man jetzt Frauen mit Kopftuch in höheren Positionen sieht. Ich sage immer, in der Schule zu putzen mit Kopftuch ist okay, aber eine Lehrerin mit Kopftuch geht nicht. Also,
es ist absurd.
Ja, das ist absurd, genau. Und das ist ein Prozess. Und ich war der Meinung, ich muss diesen Prozess anstoßen. Also ich darf nicht aufgeben. Also meine Tochter trägt kein Kopftuch, die ist 23. Aber ich habe gedacht, für die Generation, die nachkommt und auch aus religiöser Überzeugung dieses Kopftuch trägt, da muss ich jetzt stark bleiben. Ich darf jetzt nicht aufgeben, ob es auch beruflich ist. Also ich habe nach meiner Trennung angefangen zu putzen und jetzt bin ich in der Bundesbehörde und arbeite jetzt in der Bundesverwaltung.
Wow.
Super. Also es ist ein langer Weg und ich denke... Ja, danke. Ich denke, und diesen muss jemand ebnen, ne? Also, wie auch Annalena Baerbock letztens gesagt hat, ich wäre jetzt keine Außenministerin, wenn Angela Merkel nicht Bundeskanzlerin gewesen wäre. Und so ist das genau. Und es kostet viel Kraft. Aber wenn man jetzt nicht aufgibt und diese Kraft auch sammelt und sagt, ich mache weiter, dann erreicht man was. Und ich glaube schon, dass wir auch bei uns einiges erreicht haben.
Auf jeden Fall. Aber wir haben gestern auch noch mal drüber gesprochen, über die Quotenregelung. Und da waren so die Meinungen so ein bisschen unterschiedlich. So Quotenfrauen eigentlich nicht so toll, weil es geht ja eigentlich um die Qualität. Es ist egal, Mann, Frau oder was auch immer man ist. Und dann kam aber der Ansatz von Tina Voss, die mit Professor Pfeiffer gesprochen hatte, weil sie ein Interview geben sollte. Und dann hat sie derzeit gesagt, ich brauche 15 Minuten, um eine Meinung zu bilden und muss noch mal ganz kurz telefonieren, melde mich dann wieder. Und dann hat sie mit ihm telefoniert und dann sagte er zu ihr, wir brauchen die Quotenregelung noch eine gewisse Zeit. Wir können damit noch nicht aufhören, weil ihr müsst euch erstmal da oben mit untermischen. Wenn ihr erstmal da drin seid als Frauen, dann ist es kein Thema mehr. Aber jetzt momentan wären es noch die alten weißen Männer und es würde alles wieder so werden, wie es immer gewesen ist. Seht ihr das auch so? Siehst du das auch so?
Also ich würde mir auch wünschen, dass man aufgrund der Qualifikation entscheidet, aber sonst kriegt man auch keine Chance, wenn die Quote nicht da ist. Und ich denke mal, das ist jetzt auch nochmal so ein Prozess. In ein paar Jahren wird das, glaube ich, anders aussehen. Aber wir Frauen brauchen halt quasi die Chance, um zu beweisen. Und daher denke ich, dass eine Quote schon wichtig ist, obwohl mir aber trotzdem wünsche, dass man nach Qualifikation entscheidet und nicht nach Geschlecht. Aber wir brauchen das noch, die Quote auf jeden Fall, damit wir Frauen uns beweisen können, wir können das.
Wie ist es denn in der Medizin, Daniela?
Also die Medizin ist im Wesentlichen heutzutage weiblich. Also was die Menge der Menschen betrifft, die dort arbeiten, ob das nun in der Pflege ist oder bei den Ärzten. Es ist aber natürlich nach wie vor so, dass mehr Spitzenpositionen natürlich immer noch durch Männer besetzt werden und das eben auch durch rigide Systeme oder Einstellungen, wie Dinge abzulaufen haben, sich das schwierig ändert. Also ich habe das erlebt, als ich mein zweites Kind geboren hatte. In der Zwischenzeit hatte in der Uniklinik der Chefarzt gewechselt, der kannte mich also nicht. Und dann wurde ich gefragt, wann ich denn wiederkomme. Und dann habe ich gesagt, ja, ich stille voll. Ich könnte also so und so kommen. Ich war damals eine abteilungsleitende Oberärztin. Und dann hat er gesagt, nee, das geht nicht. Also abteilungsleitende Oberärztin in der Uniklinik, die muss morgens um 8 bei der Besprechung sein und bis nachmittags um 4. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann geht's halt nicht. Und dann hat er ein bisschen geschmollt und dann hat er offensichtlich die anderen Mitarbeiter befragt und hat gesagt, was meint ihr denn, soll die Gruber wohl besser wiederkommen oder nicht? Und dann muss das wohl für mich positiv ausgegangen sein. Und dann habe ich ihm auch noch gesagt, ich habe noch 3 Monate Vertrag, Sie können gar nichts falsch machen, versuchen Sie es doch einfach mal. Und ich habe mich nie wieder darüber unterhalten müssen, weil er ganz schnell, das ging ganz schnell und gut mit uns dann eigentlich. Und es war sofort klar, dass eben diese starren Regeln sich aufweichen können, wenn die Frauen auch engagiert sind und das machen. Und ich hatte mir eigentlich auch gewünscht, dass dann meine Situation abstrahlt auf andere Frauen. Das hat weniger gut geklappt, ehrlicherweise. Also ich war dann so ein bisschen so ein Kolibri-Funktion, aber es hat die Tür nicht ausreichend geöffnet. Ich hatte mir auch ein bisschen politische Bildung dadurch erhofft. Das hat nicht geklappt. Aber es zeigt eben, dass manchmal Dinge auch ganz anders gehen, als wir sie gewöhnt sind. Und was ich noch mal sagen wollte zu dieser Erfahrung mit den anderen Frauen. Also ich finde es ganz wichtig, dass wir Frauen vielleicht auch untereinander in gewisser Weise zusammenhalten. Dass wir zumindest zu würdigen wissen, was andere Frauen leisten. Und zwar völlig unvoreingenommen, welches Lebensmodell diese Frau hat. Ob das nur eine Frau ist, die arbeitet, ob die Kinder hat, ob die keine Kinder hat, ob die Kinder will oder keine Kinder will, ob die Vollzeit machen will oder Teilzeit machen will, ob die Akademikerin sein will oder sonst irgendwas. Also es gibt ja im Leben so unglaublich viele Entwürfe, die wir gerade repräsentieren können. Und da finde ich es immer so schade, wenn sich das dann immer so weiter zusammen reduziert und auf diesen, ich sag mal, auf diese Männermodelle, ne, wo eben eigentlich immer nur ein Modell geht. Da gibt es meistens nicht so viele Lebenswirklichkeiten. Gut, es ändert sich jetzt ein bisschen, aber es ist trotzdem ja doch überwiegend so, dass es bei den Frauen etwas bunter zugeht, was die alles an Jobs vollbringen. Also wenn ich mir das manchmal angucke, was manche Frauen leisten, dann bin ich immer ganz beeindruckt. Und
würde der Mann schon auf dem Sofa liegen, Füße hoch und sagen, hast du mal ein Bier?
Ja, das gut, da gibt es ja immer diese schönen Beispiele dafür.
Ich habe heute so ein Video geschickt bekommen, tatsächlich nach dem Interview. Aber es ist ja oft so, diese Vorurteile, die dann irgendwo da sind.
Ja, und auch dieses, dass man sich zum Teil beweisen muss. Also ich habe zum Beispiel mit meiner Familie 5 Jahre im Ausland gelebt, als Expatfrau. Ich habe da auch gearbeitet. Ich habe also in meinem Beruf auch gearbeitet. Ich habe in Tschechien eine lebenslange Berufserlaubnis, weil ich eine Facharzt-Äquivalenzprüfung gemacht habe in tschechischer Sprache. Das war bisher von allen meinen Examen das Kurioseste und Schwierigste wegen der Sprache. Und ich habe da auch gearbeitet. Und das Kuriose war, dass das also ganz komisch beäugt wurde. Und mein 7-jähriger Sohn kam 2. Klasse aus der Schule und sagte, er hätte nun von einem anderen Kind gelernt, also wenn die Mama noch arbeitet, dann verdient der Papa noch nicht genug. Und da war ich also wie Kai aus der Kiste sofort in der Schule und habe gesagt, ich habe einen Sohn und eine Tochter und solche Geschlechtermodelle, die möchte ich auch gar nicht vermitteln als Mutter. Ich habe ja gearbeitet, weil, also man muss ja ehrlicherweise mal sagen, es darf auch keiner hören. Ich würde ja meinen Job machen, selbst wenn mich gar keiner dafür bezahlen würde, weil ich es einfach liebe. Und das ist wirklich, wirklich so. Also es ist wirklich kein Beruf in dem Sinne. Es ist vielleicht eine Berufung oder das wirklich das, was ich von Herzen gerne tue. Und dass dann das so reduziert wird auf diese Schiene, muss eine Frau arbeiten, um also das Einkommen zu ergänzen. Und da war auch so viel Neid dahinter, hatte ich das Gefühl. Dass man irgendwie gedacht hat, ach guck mal, die turnt da was vor, das machen wir anderen nicht und dann muss man gleich und das an dem Kind mal schön diesen Dampf ablassen und der kam dann nach Hause und fragte ganz endlich, Papa, von wie vielen Leuten bist du der Chef? Und das wurde dann unter 7-Jährigen diskutiert und ich behaupte einfach mal, das haben die Kinder sich nicht ausgedacht und da muss man einfach sagen, was da in den Familien vorgelebt wird und wie viel Großzügigkeit da auch besteht für verschiedene Rollenmodelle. Ich finde es völlig in Ordnung, wenn Frauen sagen, ich möchte mich dazu entschließen, bei meinen Kindern zu Hause zu bleiben und ich mache da einen guten Job und es gibt viele Frauen, die im Ehrenamt sind oder die verschiedene andere Dinge unterstützen oder es gibt eben so viele verschiedene Lebenswege und warum muss man das immer alles so in so eine Norm hineinpressen und dann immer so einen Einheitssalat daraus machen? Also wir könnten ja auch selber untereinander viel toleranter sein, was die Lebenswege betrifft.
Da wären wir beim Thema Stutenbissigkeit. Was ja auch so ein ganz wichtiges Thema ist. Warum können Frauen sich nicht zusammentun und unterstützen? Männer sind immer so kumpelig miteinander, auch im Job. Frauen, habe ich manchmal so das Gefühl bei einigen, da ist eher so Neid. Also lasse ich besser nicht größer werden neben mir. Sie scheint dann vielleicht mehr, also deshalb lasse ich sie erst gar nicht groß werden. So ein Gefühl, Brigitte, das habt ihr hier nicht.
Nee. Nein, das kennen wir nicht. Nein. Also ja, natürlich gibt es immer mal wieder irgendwelche Diskrepanzen oder Meinungsverschiedenheiten in irgendeiner Form. Aber mir würde bei der Östra nicht eine Frau einfallen, die irgendwie die andere Frau unterdrückt oder ein Kollege, männlicher Kollege. Das, ja, es gibt immer mal die verschiedensten Charaktere, natürlich. Und man kann halt auch nicht mit jedem immer gleich gut.
Das muss man auch nicht,
genau.
Das kann man auch nicht. Man kann
aber
nicht jeden lieb haben.
Dass ich jetzt sagen müsste, okay, in irgendeiner Form habe ich ein Erlebnis, dass ich als Frau oder als Frau in der Führungsposition klein gehalten worden bin, das, nein.
Aber wie sieht es denn mit Vorurteilen aus, auch von den Männern? Gibt es da welche, so nach dem Motto, naja, hier guck.
Fahrgästen oder Kollegen?
Nee, Kollegen. Ja, vielleicht auch
also
Fahrgäste, männliche Fahrgäste.
Mehr.
Okay, wie äußert sich das?
Also ich habe es in der Bahn eben einmal erzählt, dass ein Fahrgast bei mir einstieg vorne, Tür 1. Zu der Zeit hatten wir noch Stangen in der Mitte an Tür 1, Handläufe. Und der Samen, ich dreht und sagte, naja, ohne Frau, dreht sich um und geht wieder raus, um diese Stange. Und ich guckte ihm so hinterher und denke, schließe Tür 1 und denke so bei mir. Nachgang denke ich, warum ärgerst du dich darüber? Es gibt Menschen, die wirst du nicht erziehen, das ist nun mal so. Da können wir uns noch so viel Mühe geben und da können wir noch so gut sein. Sie werden uns, das wird nichts. Das gibt es aber auch in beiden Geschlechtern, wollte ich damit sagen. Letztendlich war es aber so, dass die beiden Fahrzeuge hinter mir auch Frauen waren.
Der arme Kerl, der kam nie nach Hause, oder musste zu
Schade.
Fuß gehen?
Zu Fuß, schön langsam. Ne? Das ist, ja, was soll ich sagen, Pech gehabt.
Ein großes Thema, was wir gestern auch gesagt haben, es gab eine Pressekonferenz und da saßen die ganzen Vorstände drin, der Üstra, alles Frauen. Und die Journalistin, die die Frage gestellt hat, war auch eine Frau. Und sie sagte, Denise sagte, es war keine Journalistin von der Bild-Zeitung, sondern es war von einem anderen Medium. Und dann fragte sie, Sie sind jetzt also im Vorstand, wie machen Sie das denn mit den Kindern? Und dann sagte Denise Hein, es wäre großartig gewesen, weil sie haben sich alle drei angeguckt, sind aufgestanden und haben gesagt, und wenn Sie gute Fragen haben, können Sie gerne wiederkommen und sind rausgegangen. Großartig, oder? Also sowas ist natürlich toll. So eine Frage würde wahrscheinlich keinem einzigen Mann gestellt. Ich habe das meinem Mann heute Morgen erzählt und wir mussten auch echt lachen darüber. Ein absoluter Wahnsinn. Hast du sowas mal erlebt, Ninja, bei dir? Du hast auch einen Sohn?
Ja, natürlich. Also mein Sohn ist jetzt 8 und als der auf die Welt gekommen ist, war ich nach so 10 Wochen das erste Mal über Nacht wieder unterwegs, habe abgepumpt im Backstage und die schöne Milch weggeschüttet und so und wurde dann nach der Veranstaltung von Frauen gefragt, von einer Frau, wo denn mein Kind sei. Also diese Frage kam so, die ich würde sagen, so die ersten 2 Jahre sehr häufig, gerade wenn ich abends unterwegs war. Und dann wurde ich gefragt, wo denn mein Kind sei. Und dann habe ich gesagt, ich hoffe, da, wo ich es zurückgelassen habe, beim Vater. Und dann hat sie gefragt, ist denn wenigstens eine Frau dabei? Die Oma oder die Tante?
Nein.
Und das fand ich dann auch, also so dieses, wo ist denn das Kind? Da hätte ich vielleicht auch noch gelten lassen, die wusste, ich bin frisch Mutter, wie machst du es denn, wie organisierst du es und so weiter. Und da war dann die Frage danach und meine Schwester, also die Tante, hat keine Kinder. Ich weiß jetzt nicht, was sie dann da so qua Geschlecht mehr qualifiziert zu unterstützen. Und andersrum muss man auch sagen, dass mein Mann viel erlebt hat, jetzt nicht mehr, wenn das Kind älter ist, aber vor allem damals, wenn der mit dem in der Trage über die Limmer Straße gelaufen ist oder sonst wo lang, dann wurde der immer dafür gelobt. Ich wurde da nie für gelobt.
Ich auch nicht.
Nie. Und der fand das aber selber auch doof. Also, ne, weil er sich, ist einer von den Guten, Gott sei Dank, sich gedacht hat, also das ist ja meine Aufgabe so, ne. Ich bin ja auch zuständig. Und der wurde ständig dafür gelobt. Der ist Lehrer, der wurde dann auch mal gefragt, was seine Frau denn mache. Also oft sind anscheinend Lehrer mit Lehrerinnen und so verpartnert. Und dann wurde er gefragt, was ich denn machen würde, während er Klausuren korrigiert. Und da hat er gesagt, die ist gar nicht da. Also auch, ne, dass dann die Männer oder die Väter in dem Fall ständig dafür gelobt werden, dass sie für uns völlig selbstverständliche Dinge tun, das fand ich auch ganz spannend, so diese Erfahrung zu machen. Aber klar, das gab's auch.
Da hat Daniela, glaube ich, auch eine ganz, ganz schöne Geschichte zu stillen und arbeiten und zu Hause sein und doch nicht zu Hause sein.
Ja, also ich musste mir nun ganz kürzlich anhören, dass ich ja nun nach den 2 Kindern auch wahnsinnig lange pausiert hätte. Also es war immer maximal ein halbes Jahr, wenn ich voll gestillt hatte, dass ich nicht im klinischen Betrieb war, weil es einfach mit der Stillerei nicht so ganz direkt wieder ging. Und ich habe immer irgendwas gemacht. Beim 2. Kind war ich eine Gründerin. Ich habe mit einem Kollegen eine Firma gegründet, eine kleine GbR, und habe Fortbildung gemacht. Fortbildung für Ärzte. Ich bin Fachidiot. Das, was ich kann, ist Ultraschall. Also habe ich Ultraschallfortbildung gemacht. Und da mein Kollege nun in der Klinik von mir zurückgelassen worden war, hat der also nur die Vorträge mit sich aufgeteilt mit mir. Und den ganzen anderen Quatsch habe ich gemacht. Also das Catering, das Sekretariat, die Steuer. Also alles, was es in einer kleinen Firma zu tun gibt. Das könnte man denken, dass Leute denken, boah, Gründerin? Nein, es wurde empfunden, die Frau ist zu Hause. Und dann habe ich natürlich auch das Sekretariat gemacht und dann sprach man ja mit den Kollegen, die nun Kurse buchen wollten. Und da rief mich dann an ein Chefarzt, der so ein bisschen nicht aus der Stadt Hannover, so ein bisschen peripherer kam, also so ein kleiner Lokalfürst wahrscheinlich. Und der wollte dann so einen Kurs buchen und der war natürlich auch sehr anspruchsvoll. Und das ging dann ziemlich lange. Und es kam, wie es kommen musste. Mein kleines Monster wurde wach, schlug die Augen auf und schrie wie am Spieß, sodass ich zu dem Herrn sagte, sein Krankenhaus hat auf der Website still, freundliches Krankenhaus. Sagte ich dem also, sorry, ich müsste kurz unterbrechen, ich muss mal mein Kind stillen und wickeln und dann rufe ich Sie gerne wieder an, dann können wir das Gespräch fortsetzen. Dann wurde ich also beschimpft, wie unglaublich unprofessionell denn so etwas sei. Ich habe an dem Punkt gedacht, wenn ich gesagt, ich weiß, der fährt Porsche, wenn ich gesagt hätte, pass mal auf, Jupp, ich habe ja auch einen Porsche, ich habe jetzt gerade einen Termin, ne, beim TÜV, da muss ich mal kurz hin, dann rufe ich wieder ein, der hat gesagt, ja Mensch, was ist denn das für ein Modell? So, ne? Also, und ja, aber der Witz war, der hat dann aber trotzdem bei mir unglaublich unprofessioneller Person den Kurs gebucht. Und dann saß der in dem Kurs und es wurde noch schlimmer. Nämlich, meine Tochter hatte sich nun vorgenommen, im Gegensatz zum Sohn, die ließ sich innerhalb der ersten 3 Monate von gar keinem anderen länger als 5 Minuten bespaßen. Also, es ging kaum los mit dem ersten Vortrag, den ich hielt, da kreischte das Monster wieder los und ich hatte nun schon vorgesorgt, hatte so eine Art Poncho an, also ich habe nichts rausgehängt, nichts präsentiert, es musste niemand was ansehen. Es waren nur Gynäkologen und Geburtshelfer da, die sich mit weiblichen Genitalien beschäftigen den ganzen Tag. Trotzdem habe ich penibel darauf geachtet, dass die also nicht zu sehen kriegen, was sie also nicht zu sehen kriegen sollten. Habe also mein Kind unter dem Poncho geschoben, habe es angelegt, das Kind war dann still, dann habe ich meinen Pointer rechts genommen, habe die Dias weitergemacht, habe meinen Vortrag gehalten und wieder natürlich genau von diesem Typ ein Shitstorm. Still, freundliches Krankenhaus, ich sag's nur nochmal auf der Website seiner Klinik. So, das ging also gar nicht, ne? Total unprofessionell. Der Witz war, dieser Mann, der muss schizophren gewesen sein, weil der hat alle 3 Kurse über, ich weiß nicht, mehrere Jahre bei mir gebucht. Und irgendwann habe ich dann mal gesagt, ja, sagen Sie mal, es gibt doch andere Anbieter, warum kommen Sie denn dann immer? Ja, meine Vorträge wären exzellent. Also, und dann habe ich gedacht, was ist falsch daran, ja? Und man kann es eigentlich gar nicht richtig machen. Das ist auch das, was ich als Frau oft empfinde. Man kann es eigentlich gar nicht richtig machen. Also wenn ich mich um meine Kinder kümmere, bin ich irgendwie so ein Helikopter. Wenn ich mich, wie ich dann meistens, zu wenig kümmere, dann ist man eine Rabenmutter. Wenn man arbeitet in gewissem Maß und auch Kinder hat, dann arbeitet man möglicherweise zu viel oder zu wenig. Also man ist entweder so eine total anstrengende, profilneurotische Karrieretussi oder aber man ist schrecklich faul und macht so nur das Nötigste. Und immer dieses Labeln, das passiert ganz schnell und das passiert mir ganz oft, weil ich auch eine unbequeme Frau bin, die öfter mal so auch in Männerrunden sagt, ich mache übrigens auch irgendwas, also ihr könnt auch mit mir sprechen, es ist gar nicht so schlimm, also ich kann auch zu verschiedenen Dingen was sagen, aber man wird ja teilweise recht, ja auch viel, wie man hört, also sogar ausgeschlossen. Also in diesem Auslandsaufenthalt, da war ich eingeladen aufgrund meines Jobs in der deutschen Botschaft und da sind lauter erfolgreiche Leute und dann steht in der Buffetschlange ein Mann hinter mir und fragt mich so ganz wohlwollend, was denn mein Mann macht. Und dann sage ich, ja, der arbeitet. Und dann hat er gesagt, ja, wo denn? Und dann habe ich gesagt, ja, bei seinem Arbeitgeber. Und ja, und warum kommt der denn nicht? Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was? Also entweder können Sie mich jetzt mal fragen, was ich mache und warum ich hier eingeladen bin, oder Sie müssen sich einen anderen Gesprächspartner suchen. Um Gottes Willen. Also.
Aber genau so läuft es ja tatsächlich.
Ja, Zicke.
Und, ja,
blöde
genau.
Zicke.
Ja. Blonde, blöde Zicke, ne? So, genau. Wir haben ja die ganze Zeit schon drüber geredet, wie es gerade alles so läuft, auch für uns Frauen dann teilweise im Job oder auch mit Freundinnen. Jetzt würde ich ganz gerne mal von euch wissen, Daniela, fang du vielleicht mal an. Was kann denn anders gemacht werden? Was muss man machen, dass es beispielsweise in dem Bereich Medizin anders läuft? Dass es mehr Frauen auch in Spitzenpositionen gibt zum Beispiel?
Also ich glaube, das Hauptproblem ist ja, dass Frauen einfach viel mehr Entscheidungen treffen müssen im Leben als Männer. Also bei Männern ist es relativ einfach. Also die können eine Familie haben und gleichzeitig einen Beruf. Das verschließt aber andere Türen nicht. Und deshalb glaube ich zum Beispiel, dass mir sehr geholfen hat, zum Beispiel, dass ich die Hochschulkita damals hatte, wo eben Frauen in Positionen, wo sie besondere Kinderbetreuungszeiten brauchten, das auch bekommen haben. Also es war, glaube ich, ein wesentlicher Punkt. Ich hatte vorher meine Tochter bei einer Tagesmutter, die wollte mich immer erziehen. Wenn ich nicht pünktlich kam, saß das Kind mit dem Fahrradhelm auf dem Kopf auf der Treppe draußen und die hat es einfach nicht verstanden, dass man in meinem Beruf nicht einfach eine weinende Mutter da stehen lassen kann, um jetzt sein Kind immer genau pünktlich abzuholen. Und dann kam diese Zeit mit der Hochschulkita und das hat sehr geholfen. Also ich glaube, dass wenn es Strukturen gibt, ich hatte jetzt auch keine Familie, die hilfreich war, also ich habe wirklich das alleine gestemmt im Wesentlichen immer, dann war es hilfreich, wenn man Strukturen angeboten hatte, die einen unterstützt haben. Und ich glaube tatsächlich, dass da die Politik eine wesentliche Rolle spielt und dass da eben auch das Denken darüber eine wesentliche Rolle spielt, wofür Geld ausgegeben wird. Denn ich glaube auch, dass wir es uns nicht leisten können, diese ganzen gut ausgebildeten Frauen einfach so in der Gegend herum vegetieren zu lassen. Die werden gebraucht werden in Zukunft. Die medizinische Versorgung ist am Limit, zumindest in der Humanmedizin. Ich weiß, hier sind auch ganz andere engagierte Medizinerinnen im Publikum. Aber in der Humanmedizin ist sie wirklich am Limit. Ich war selber leider Patient vor einiger Zeit sehr ernsthaft und habe das System mal von der anderen Seite gesehen. Das hat mich doch sehr schockiert. Und ich glaube, wenn die Frauen unterstützt werden, dass Kinder betreut werden, dass man eben diese ganzen Dinge viel besser planen kann und dass man Dinge auch übereinbringen kann, dann glaube ich, dass viele Frauen sich auch besser entscheiden könnten und diese Entscheidung treffen könnten, vielleicht Dinge miteinander zu kombinieren dann am Ende.
Wenn du sagst Politik, dann sind wir wieder bei dir, Gontan. Was müsste man machen in der Politik?
In der Politik, also es ist, wie du sagst, schon die Strukturen, die eine Frau braucht und auch viel Rückhalt, um da standhaft zu bleiben. Aber ich denke, da braucht man auch gewisse Mut und es ist halt auch schwierig. Wie gesagt, die Politik ist sehr männerdominant. Jetzt als Fraktionssprecherin ist meistens meine Aufgabe, auch Gespräche zu führen. Aber sobald ich die Gespräche alleine führen soll, dann kommt schon so eine Panik. Also, oh Gott, jetzt ist die da alleine mit den anderen zwei Männern und ne? Und da werden schon andere Gespräche vorgeführt und deshalb muss man immer wieder die Grenzen aufzeigen. Und in der Politik, glaube ich, da können wir uns Frauen wieder untereinander sehr gut unterstützen. Dass wir uns auch stärken und auch den Mut dann haben, auch die Grenzen der Männer auch aufzuzeigen. Ne? Also nicht einfach still hinnehmen und sich zurückziehen und sagen, nee, ich stelle mich dieser Aufgabe nicht mehr, das ist mir zu anstrengend mit denen, einfach trotzdem den Mut zu haben und da standhaft zu bleiben. Aber es ist halt auch viel in der Familie, was hängen bleibt. Ich hatte damals meine Eltern, Gott sei Dank, die dann hinter mir standen und auf die Kinder aufgepasst haben. Und das sind halt immer noch so, auch bei uns jetzt in der Gruppe, habe ich eine Freundin, die halt zwei Kinder hat, eins ist in der dritten Klasse und eins ist in der zweiten und gestern sagt so, ich muss jetzt los und die Kinder ins Projekt bringen und der Mann war zu Hause. Dann denke ich mir, die Strukturen, die sind immer noch nicht so wahrhaftig, dass die Frau jetzt einfach so starten kann, ohne so Rücksicht auf die Familie zu nehmen.
Da ist ja oft auch dieses schlechte Gewissen. Ich weiß nicht, ist das ein Gen, was man in sich hat? Ich habe keine Ahnung. Also, dass wenn man dann irgendwie merkt, so, oh, schon 22 Uhr, Mensch, und jetzt sind die nachher im Bett, ich habe gar nicht gute Nacht gesagt.
Und auch so, wenn es halt mehrere Termine in der Woche sind, die dann sind Viertabende wahrscheinlich dann auch gefüllt, weil irgendwelche Veranstaltungen sind und dann Sitzungen hintereinander. Und da merkst du schon bei den Frauen, oh, ich muss jetzt nach Hause und die Kinder, die müssen ins Bett. Und bei den Männern ist das ja nie, das hörst du nie. Das hörst du nie, dass sie sagen, oh, ich muss jetzt mal nach Hause, ich habe das Kind noch nicht gesehen. Und ich glaube, das ist auch dieses Mutterinstinkt, was wir halt in uns tragen. Also es hat sich ja schon sehr viel getan. Also auch in der Politik müssen sich wahrscheinlich die Sitzungszeiten ändern, so auch, dass es für die Frauen auch attraktiver wird, dann in die Politik zu gehen. Dass man die Fraktionssitzung nicht um 19 Uhr macht, sondern um 16 Uhr, wo der Mann dann auch noch mehr Zeit hat. Oder die Kinder anderweitig untergebracht werden können und müssen. Und da denke ich aber, dass wir uns selber besser vertreten können. Also wer soll sich denn für unsere Interessen sich eintreten? Also das müssen wir selber. Also wir müssen dann mehr in die Politik gehen und den Weg für uns alle ebnen und sagen, also Leute, die Sitzung, die müssen jetzt bitte nicht mehr um 19 Uhr, die müssen jetzt um 16 Uhr stattfinden. Und das können wir nur gemeinsam schaffen.
Also das ist eine super Idee, finde ich. Auch mit dieser Kita finde ich eine tolle Idee. Das hat der NDR auch. Da kann man tatsächlich auch sein Kind schon relativ früh hingeben, was für viele gerade auch so die Nachrichten machen und so und auch im Schichtdienst sind, das funktioniert für die super. Ne? Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Was sollte sich ändern, Ninja, in der Kulturszene? Was muss da passieren, dass auch wieder noch viel mehr Frauen sich trauen?
Ja, dass Frauen sich trauen, dafür braucht es halt das, was wir hier auf der Bühne und sicherlich auch viele im Publikum schon sind, Vorbilder. So wie du, die dann sagt, ich ziehe das jetzt trotzdem durch irgendwie und ich will den Weg ebnen für andere. Und ich glaube, das braucht es in jedem Fall. Vielleicht auch nicht nur für Frauen. Ich vertrete ja auch in vielen Bereichen Rechte und Interessen von Menschen mit Behinderungen. und da vielleicht sogar noch mal mehr. Aber es braucht in der Kulturbranche auf jeden Fall mehr Vorbilder und auch Frauen, die sich diesen ganzen Scheiß einmal anhören und da durchwarten und quasi dann den Weg freigemacht haben für andere. So, und ich finde das ganz spannend, was du gesagt hast mit dem, ne, so abends und dann, es ist jetzt, also gestern war ich mal zu Hause, aber Montag, Dienstag nicht, heute nicht, morgen nicht. Und ich finde, es muss sich politisch und systemisch super viel ändern. Aber es fängt auch im ganz Kleinen an. Ne? Also mein Mann ist Lehrer, der hat einen normalen Beruf und der war letzte
schön
Woche...
Schön ist, dass du sagst normalen Beruf.
Der das war letzte Woche schön. Auf Klassenfahrt und mein Sohn hat dann also, als er sich von ihm verabschiedet hat, bitterlich geweint. Ne? Also ja und so. Dann habe ich ihn ins Bett gebracht und dann hat er gesagt, ja, dass du nicht da bist, das ist ja normal, aber mein Papa nicht. Und das fand ich so natürlich... triggert das auch bei mir, weil ich denke, okay, ich bin wirklich nicht viel da. Aber er meint das gar nicht negativ. Ne? Der ist jetzt schon älter, aber im Kindergarten damals gefragt, was die Eltern beruflich machen. Und er hat gesagt, mein Vater malt mit einem roten Stift und Mama ist nie da. Weil ich eben wirklich dadurch, dass ich viel in der Kultur mache, das sind einfach andere Arbeitszeiten. Ich gehe nicht morgens um 8 aus dem Haus und bin um 16 Uhr wieder da, sondern ich bin jetzt unterwegs, ne? Aber man kann das vorleben. Also man kann das auf eine positive Art vorleben. Ich will auch, dass der sieht, dass sein Vater sich kümmert. Meinetwegen auch so Kleinigkeiten, dass sein Vater bunte Farben trägt oder so. Ne? Und gleichzeitig, dass er erlebt, dass seine Mutter eine super starke, selbstbestimmte Frau sein kann. So. Und ich glaube, das kann man für sich mitnehmen, dass das im Kleinen anfängt, aber dass man sich trotzdem dafür einsetzt, dass es sich eben auch im Großen verändert und da ein Vorbild ist.
Aber dein Sohn wird wahrscheinlich irgendwann mal in eine Beziehung gehen und wird feststellen, dass es völlig normal ist. Also der wird das dann so weiterleben wahrscheinlich. Für ihn ist es normal, dass beide arbeiten können und dass auch Mama mal nicht häufig da ist. Das ist eine großartige Sache, finde ich. Also auch am Wochenende zu arbeiten. Ich bin auch viel am Wochenende eben nicht zu Hause gewesen und habe gearbeitet. Da war dann eben mein Mann da. Und wenn ich mich morgens um 5 so ganz leise versucht habe, aus dem Ehebett zu stehlen, in dem auch Pauline lag, dann fing das Geschrei an und dann musste Matthias zusehen, wie er sie wieder ruhig kriegt und ich hatte Sendung und bin dann weggefahren. Aber das war dann irgendwann auch normal, das gehörte dazu. Dann war ich halt auch mal ein paar Tage weg und war unterwegs und also man kann es wirklich vorleben und ich habe jetzt auch eben 2 Töchter, die da sehr selbstbewusst im Leben stehen und ich glaube auch, wenn die mal Kinder haben, dann werden die das sehr ähnlich machen. Also die werden sicherlich nicht nur zu Hause sein und sich um ihre Kinder kümmern, sondern ich glaube, das wird schon auch gemeinschaftlich laufen.
Und ich will das kurz ergänzen, auch weil du das vorhin gesagt hast, ne, die Lebensmodelle können alle total unterschiedlich sein. Man kann Selbstbestimmtheit auch vorleben, wenn man sich dafür entscheidet, zu Hause zu sein.
Natürlich,
so,
natürlich.
Aber halt eben so diese klassischen Rollenverhältnisse, egal wie viel man jetzt arbeitet oder außer Haus ist, einfach mal ein bisschen umzudrehen, das finde ich so ganz spannend.
Auf jeden Fall. Wie ist es zum Beispiel in der Rolle Busfahren, Straßenbahn fahren? Muss ich da noch irgendwas ändern, dass auch so... mehr Frauen sich trauen, sowas zu machen in so einer Männerdomäne? Das geht ja schon damit los, dass wenn ihr als Frau spätabends unterwegs seid und ihr fahrt zu irgendeinem Endpunkt und ihr seid da alleine in dem Bus, da schwingt ja auch ein bisschen eine Angst mit.
Also ich bin recht groß, ne? Ich bin Tatsache 1,86 und es gibt Menschen, die lassen sich dadurch, also meine eigene Erfahrung, durchaus auch so ein bisschen einschüchtern. Ne? Ich bin, man möchte sagen, ich stehe, wenn ich wütend werde, stehe ich erst recht. So, und dann gibt es aber auch Fälle, für die ist das eher eine Provokation, ne? Dass ich eben größer bin und, wie sage ich das jetzt nicht, ich lasse mir ungern diktieren, was ich zu tun und zu lassen habe.
Wenn du mich so anguckst, da kriege ich auch Angst. Ja.
Was soll ich sagen? Habe ich von meiner Mutter geerbt. Natürlich gibt es Situationen da draußen, die völlig brenzlig sind. Das müssen wir mal ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, jeder hier im Raum weiß, dass die Gesellschaft sich ein Stück weit verändert. Und dass es nicht mehr nur die Frau ist, die da attackiert wird. Das muss man auch leider Gottes sagen. Dann dieser Schichtdienst. Wir als Östra haben 5 verschiedene Betriebshöfe, Stadtbahn, Stadtbus inkludiert. Was ich vorhin sagte, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind um 3 auf der Matte oder um 3 erst auf der Matte. Eins von beiden, in den meisten Fällen. Ich glaube daran, dass wir irgendwie dieses ganze Normal mal aufbrechen müssen. Was ist denn normal? Seien wir mal ganz ehrlich, ich bin riesig, ich bin füllig und ich habe leicht einen am Helm. Ich habe einen ganz schiefen Humor. Und trotzdem finde ich mich vollkommen normal.
Ja, ne? Und großartig.
Ich bin glücklich mit dem, wie ich bin. So. Ich glaube, dass das der Schlüssel ist. Dass dieses, dass die Frau muss irgendwie 1,70 groß sein und darf 50 Kilo wiegen, was weiß ich, was da alle für Normen sind. Verflucht doch mal, ganz ehrlich, ist doch vollkommen egal. Aber dieses Beispiel auch, was du sagtest, oder mit dem Kleiden und so, ne? Wie oft sind wir auf Schützenfesten oder bei irgendwelchen Feierlichkeiten? Und dann laufen da wirklich toll gekleidete Frauen rum, Hand aufs Herz. Wer sagt denn, toll siehst du aus? Wer von uns tut's? Also ich tue es, deswegen gucken mich auch alle ziemlich verrückt an. Ne? Und ich bin mir auch sicher, dass der eine oder andere schon überlegt hat, eine RTW zu rufen, weil sie doch nicht bescheuert. Aber ich glaube, dass der Schlüssel daran liegt, dass wir uns generell mehr supporten müssen. Und dieses Urteil über, die macht das nicht richtig und das macht nicht und der macht das jetzt. Und was der Herrgott, Menschenskinder, lebt doch einfach euer Leben mit dem, wie ihr es wollt.
Ja, super. Brigitte, bei Ninja, bei Gottschan und ich bedanke mich bei Daniela für ihre ganz, ganz besonderen Geschichten, die sie uns erzählt haben. Und auch da merkt man wieder, wir haben alle unsere ganz eigene Geschichte und ihr im Publikum habt auch eure Geschichte. Und ich hoffe, dass ganz viele weitere Frauen an diesen Talkrunden teilnehmen und ihre Geschichten erzählen, anderen Frauen Mut machen, sie inspirieren, Dinge auszuprobieren, weil ich glaube, da ist noch ganz viel, was da kommen kann. Bedanke mich auch noch mal ganz herzlich natürlich bei der Üstra. Es war echt schön hier in dieser Halle. Es hat richtig Spaß gemacht. Das könnte man häufiger machen. Und wie gesagt, bei meinen Kollegen vom NDR, Kiel, Andreas und Christian, ihr seid super. Vielen, vielen Dank. Applaus